Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Das ist Bern einfach vom 27. Mai 2024. Am Mikrofon ausnahmsweise der Yannick Güttinger und mein Name ist Camille Lotte. Die Chefredaktion ist nicht um und überlässt uns Jungen das. Und wir haben natürlich ganz viele spannende Themen für sie rausgesucht. Und zwar, heute ist es direkt losgegangen mit der Sommersession im Bundeshaus. Yannick, über welche Themen müssen wir reden, die heute diskutiert worden sind?
Ja, wir kommen ja gar nicht mal zu allen Themen. Die Debatte ist immer noch am Laufen. Der Ständerat hat zum Zeitpunkt der Aufnahme eigentlich erst gerade angefangen zu debattieren. Wir haben aber zwei Entscheide, die schon vorliegen. Und zwar geht es zum einen um minderjährige Ehe. Das ist ein Problem geworden in letzter Zeit. Man hat es in den Medien gelesen. Und man wollte dort ein Zeichen setzen, dass die Schweiz minderjährige Ehe nicht gut heisst und hat zum Beispiel verboten, dass jede Ehe, wo jemand, der in der Schweiz anwesend ist oder Schweiz wohnhaft ist, wo noch nicht 16 ist, die wird sofort für ungültig erklärt. Egal, was da Details sind. Und man hat sich auch dafür ausgesprochen, dass minderjährige Ehe eigentlich bis zum Alter von 25 von den betroffenen Ehepartner noch für ungültig erklärt werden. Das ist heute noch erst bis 18 möglich. Und das ist einfach ein riesen Stress, wenn man vor dem 18. Geburtstag muss beweisen, dass das eigentlich eine ungewollte Ehe ist. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit für das.
Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit bis 25. Die Frage ist natürlich, was sich für mich schon dahinter steckt, oder? Wie kann es auch sein, dass der Staat überhaupt so lange nicht merkt, auch schon früher, eben vor 18, dass sich da um eben zum Beispiel Zwangsehe, eine minderjährige Ehe handelt, die eben gegen den Willen von der minderjährigen Person ist, dass man sagt, man braucht bis 25. Oder vielleicht ist es tatsächlich so, dass man sagt, hey, das ist ganz, ganz dringend nötig, dass man die Jahre dazu gibt, um das überhaupt zu erkennen. Vielleicht auch gerade, man braucht die Zeit, um selber zu merken, dass das eine Ehe ist, die man so nicht will. Wie sieht es aus? Der Nationalrat hat heute debattiert.
Das ist ein Nationalrat. Die Kommission hat vorab eigentlich einstimmig für diesen Entwurf gestimmt. Es hat auch gar nicht so viel Diskussion gegeben um das Alter 25. Was eigentlich was auch noch beschlossen wurde, das muss ich vielleicht auch noch sagen, die sogenannten Sommerferien-Ehe, die sind jetzt eigentlich auch verboten. Also wenn jemand eine Minderjährige oder ein Minderjähriger in die Sommerferien mitnimmt, in ein Land, wo das erlaubt ist, zu heiraten und dann zurückkommt, das wird eigentlich nicht mehr gut geheissen. Die einzige Debatte, die eigentlich gelaufen ist, ist darum gegangen, ob Ehe unter 18 partout sollen verboten werden oder ob es da vielleicht ein bisschen Leeway gibt, ein bisschen Diskussionsbedarf, wenn man zwar 16 war und in einem Land, wo das legal ist, geheiratet hat. Zum Beispiel in Schottland ist das möglich, in Italien, Österreich sind so Ehen möglich, dass man, wenn man über 16 ist, noch nicht 18, dass man kann heiraten. Und da hat es Debatte gegeben, ob man das akzeptieren soll, ob man da im Gericht die nötige Abwägung geben darf oder ob eine Ehe unter 18 partout einfach nicht anerkannt wird.
Also ich würde mich jetzt da persönlich fast schon zu den Hardcore-Menschen zählen, weil für mich ist es wirklich schwierig zu sehen, wie man eine Ehe kann eingehen kann als Minderjährige. Oder ich bin davon überzeugt, dass man soll und muss bis 18 warten, damit wirklich jeder kann selber für sich entscheiden. Es wird dann jeder Vorwurf da sein, dass das ein Druck von außen war, sondern man war erwachsen, man hat selber entschieden. Und für mich war immer die Frage, wieso ist das überhaupt möglich in der Schweiz, dass es die minderjährige Ehe gibt. Aber ich glaube, gerade in der letzten Zeit mit der Migration stellt sich eine andere Frage. Ich glaube, es ist ein Phänomen, das wir natürlich auch importiert haben, wo vielleicht eine andere Art von minderjährigen Ehe sind, die wir jetzt sehen, wo eben Zwang dabei ist. Und vorher, wo man halt wirklich könnte sagen, noch von längerer Zeit, dass man wirklich gesagt hat, ja, mit 17 da möchten wir zusammen heiraten und dann machen wir das so. Wie hast du das so in den Debatten eingeschätzt?
Ja, ich bin ja frisch verheiratet, dass ich mit dem reindenke. Ich bin einfach 28 und nicht 18, das ist ein Unterschied. Aber ich war auch schon unterwegs in anderen Ländern. Also zum Beispiel habe ich eine Zeit lang bei Mormonen in Amerika verbracht. Und die heiraten viel früher als mir. Das ist wirklich mit 18, 19 und zum Teil. Also eben, vielleicht sogar noch früher. Ich weiss, jetzt sind die einzelnen Gesetze der Bundesstaaten. Aber die Frage ist für mich eher, wenn es in ein Land andere kulturelle Gegebenheiten hat, wo das halt einfach üblich ist und das für sich entscheidet, mal in unserem Gesetz sehen wir eine Ausnahme vor für unter 18-Jährige, dass man kann heiraten, dann ist die Frage, soll da die Schweiz dann da reinreden mit einem Gerichtsentscheid und sagen, hey, ich darf das nicht, das wird nicht duldet. Also wir müssen gar nicht reden von unter 16-Jährigen, das, das ist ihnen erlaubt, aber es geht jetzt wirklich um den Zeitraum zwischen 16 und 18. Und jetzt ist es darum gegangen, ob das wirklich nicht so erlaubt sein oder ob das Gericht kann einschätzen kann, mal, das ist die Interesse von beiden oder es liegt eine Einverstandserklärung von diesen Personen vor. Auch das wird erst gemacht, nachdem er 18 ist. Also es kann sein, dass man als 16-Jähriger heiratet und dann wird man 18 und dann legt man zum Beispiel eine Erklärung vor, hey, ich möchte weiter heiraten bleiben in der Schweiz und das Gericht darf dann das eigentlich anerkennen. Das hat jetzt der Nationalrat nicht wollen. Der Nationalrat hat eigentlich wollen, das ist ein bisschen kompliziert, ich habe mich da auch in den Details verloren, aber der Nationalrat hat jetzt gesagt, unter 18 akzeptieren wir nicht.
Mhm. Hast du das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen in der Ratsdebatte rausgekommen, dass es darum geht, wir haben offensichtlich ein Problem mit minderjährigen Ehen, die vielleicht auch zum Teil eben wirklich nicht freiwillig sind. Wir müssen jetzt etwas machen, das ist unser Weg. Aber dass es dann wirklich weitergeht, wenn man sagt, hey, 2-3 Jahre, und das vielleicht auch Revue passieren lässt, sagt, hey, das hat gar nicht geholfen, dass man dann vielleicht auch bereit wäre, das gänzlich zu verbieten und zu sagen, heiraten gibt es nur mit 18.
Eben, dafür hat sich jetzt der Nationalrat ausgesprochen und spannend ist, dass es eigentlich von links und rechts gekommen ist, also sogar sowohl SP Grün hat sich für diese Lösung ausgesprochen, wie auch der SVP und der Zürcher Nationalrat, der SVP-Nationalrat, der Marco Duena, auch die Mitte aufgerufen, hey, stimmt doch auch für diese Lösung, weil es kann ja nicht sein, dass man unter 18 heiratet, das soll doch etwas Schönes sein, heiraten. Aber da hat sich zum Beispiel die FDP, Mitte und GLP anders entschieden und wollen, dass man da im Gericht noch eine nötige Leeway eingibt. Und Maro Duena hat tatsächlich ein paar Geschichten gezeigt, was sie gehört haben in der Kommission. Es müssen schon recht grobe Geschichten gewesen sein, was er jetzt dort dürfen durchschimmern lassen. Ja, ich glaube, das sind zum Teil sehr harte Schicksale. Ja.
Bei einem zweiten Thema, das ja heute auch in der Sommersession Thema wurde, geht es ja auch um Beziehung, und zwar um Gewalt in der Beziehung. Dort möchte man eine sogenannte Härtefalllösung haben. Um was geht es dort genau?
Ja, da geht es eigentlich darum, dass man jemandem, der in so einer gewaltsamen Ehe gefangen ist, sozusagen, und eine gewisse Abhängigkeit besteht, halt, dass man da kann bleiben kann. Sagen wir jetzt, nehmen wir jetzt mal ein Szenario an, ein Schweizer Mann heiratet eine ausländische Frau und der Schweizer Mann ist dann gewalttätig gegenüber dieser Frau. Dann ist ja die Frau ein bisschen abhängig davon, dass sie da in diesem Land bleiben darf, dass sie in dieser Ehe bleibt. Und jetzt wollen wir, das haben wir auch beschlossen, jetzt wollen wir doch da ein bisschen mehr Zeit geben, diesen Personen, also du redest von 3 Jahren bis zu 3 Jahren, wo man sich nach der Ehe oder nach der Auflösung von der Ehe noch einmal eigentlich Zeit bekommt, um sich zu integrieren und so eigentlich eine Chance gibt für diese Leute, ihre Integration unabhängig von dem gewaltsamen Ehepartner zu beweisen.
Wie steht es denn darum? Hat man sich jetzt dafür entschieden, so eine Härtefalllösung einzuführen auf Seite vom Rat?
Ja, spannend, auch da hat es von rechts und links Einwände gegeben. Zum Beispiel hat rechts, so in einer Minderheit von Frau Steinemann, hat wollen, dass man da auf eine amtliche Bestätigung verzichtet. Also da war ein Vorschlag auf dem Tisch, dass zum Beispiel, wenn ein Frauenhaus sagt, hey, da ist wirklich etwas rum, dass das berücksichtigt wird. Das hat die Minderheit beantragt, zu streichen. Das ist dann nicht eingetreten. Der Nationalrat hat das Wellen drinnen behalten. Also wenn jetzt ein Frauenhaus irgendwie sagt, doch, wir bestätigen, da ist etwas los, dann wird das berücksichtigt. Die Institution muss aber öffentlich finanziert sein, das ist noch wichtig.
Ja, super, also die ihr das Geld privat können sammeln mit Spenden und trotzdem die gleiche Arbeit leisten, das die dann nicht, ja?
Nein, das gilt nicht. Eine weitere Minderheit von linker Seite um die Nationalrätin Schläfli hat wollen, dass man da zusätzlich noch einen Schutz einbaut, dass eben unter gewissen Voraussetzungen kann man die Integration noch einmal, eigentlich die Zeit noch einmal verlängern. Da hat aber sowohl Bundesrat und Ständerat und Kommissionsmehrheit eigentlich gefunden, nein, da sind eigentlich genug rechtliche Mittel vorhanden, dass man das auch sonst kann vorantreiben. Insgesamt aber recht grosse Zustimmungen für diese Vorlagen, weil das sind auch Sachen, die jetzt nicht so sehr parteipolitisch sind, sondern da ist eigentlich ein grosser Konsens.
Wenn wir jetzt so darauf in die nächsten 2-3 Wochen blickt, was erwartet uns in der Session, wo wir das Auge drauf behalten müssen?
Ja, zuerst mal, was heute noch kommt, ist die grosse Asyldebatte, wo man die, ja, Sie erinnern sich vielleicht die Sondersession, wo vom SVP-Nationalrat Gregor Rutz eigentlich hervorgerufen wurde, ist zu dieser Praxisänderung um die Afghaninnen. Die wird heute oben hoffentlich noch geführt im Nationalrat. Das ist sicher ein grosses Thema, wo man darauf schauen muss. Und was ich zum Beispiel herausgestrichen habe, ist noch, nächste Woche gibt es eine riesige Diskussion um Verkehrsthemen, und zwar um die Realisierung von NEAT im deutschen Raum, wo es einfach in Stocken kommt. Sind, da will man jetzt mit Geld locken und weiss nicht was, also das würde ich sicher schauen. Aber es kommen auch ganz viele lustige parlamentarische und Motionen und weiss nicht was, kommen die mit abstrusen Vorstössen, zum Beispiel wenn die Grünen, dass man das Stromnetz ausbaut und gleichzeitig Biodiversität fördert und weiss nicht was, Kulturland fördert, also man will einfach dort
alles
weckli und den Pfeifer und alles. Auf das werden wir sicher ein Auge behalten, auf all die abstrusen Vorschläge, die aus allen möglichen Richtungen kommen. Aber es läuft ja noch anders als das Parlament. Und zwar, wenn wir melden, dass Frau Susanne Wille als Generaldirektorin gewählt worden ist. Eigentlich nicht so ein überraschender Entscheid. Die ganze Medien gesehen, überall hat man ihr Bild gesehen. Sie wird zum Beispiel jetzt die Halbierungsinitiative müssen bekämpfen aus Sicht von der SRG. Aber sie hat auch ein anderes Projekt, das sie wird müssen betreuen. Dazu hast du eine Recherche gemacht. Vielleicht kannst du schnell doch zeigen, was da alles noch für Projekte wie der SRG in der Pipeline stehen.
Ja, es ist ursprünglich eine Geschichte von persönlich. Und zwar geht es darum, dass die SRG möchte eine Mega-Streaming-Plattform anbringen, weil jetzt ist es so, dass einerseits die Landesteile die sind Trend, aber es gibt auch unterschiedliche Player, also man kann nicht überall das Gleiche schauen und dann kommt es noch darauf an, wo du in der Schweiz lebst. Die Idee ist, alles unter einen Hut zu bringen. Tönt grundsätzlich zuerst mal nicht so schlecht, aber was es brisant macht, und das sind wirklich interne Dokumente, die man angeschaut hat, und dort steht ganz klar das Ziel oder die Vision, sagt, die grösste Streaming-Plattform in der Schweiz zu werden. Es soll ein Kundenerlebnis sein wie Netflix. Und da muss ich sagen, müssen wir schon genauer anschauen. Weil gerade die SRG, eben auch im Rahmen der Halbierungsinitiative, wenn man so ein Projekt angeht, müssen wir doch ein paar Fragen stellen. Das habe ich gemacht bei der SRG. Ich wollte zuerst mal wissen, wen wollt ihr denn überholen? Also wer ist denn Konkurrenz? Ich wollte auch wissen, was kostet das ganze Projekt? Oder kann man da vielleicht sogar Kosten einsparen? Es hat nicht so klare Antworten gegeben. Eine Antwort hat es gegeben, und das ist die ich doch die spannendste finde von allen. Ich habe gefragt, ja, ist denn nicht eine Konkurrenz zu anderen Anbietern? Vielleicht kennen ein paar OnePlus von CH Media. Dort hat man gesagt, wir sehen das nicht als Konkurrenz, sondern als komplementäres Angebot. Und da müssen wir sagen, schon happig.
Komplementärmedizin fürs TV. Was sagt denn da der Konkurrent dazu, CH Media?
Ja, die haben sich noch zurückgehalten. Es ist eben wirklich noch nicht so viel über das Projekt bekannt, aber sie haben schon ihren Unmut geäußert und haben gesagt, sie sind ein grosses Medium, sie sind privat geführt, oder natürlich im Gegensatz. Sie wollen, dass eben die wachsende Wettbewerbsverzerrung, die da entsteht, und natürlich auch mit so einer Streaming-Plattform weiter zunehmen, dass die massiv reduziert wird. Und das ist genau das Thema dann von der Halbierungsinitiative. Oder wenn man über die SRG-Konzession redet, weil ich habe die SRG auch gefragt, hey, wo steht denn drin, dass ihr so eine Streaming-Plattform machen müsst? Und sie haben mir klar gesagt, Artikel 18, das steht, das ist es. Dort steht drin, ja, andere übrige publizistische Angebote und Online-Angebote. Aber ja, Streaming, die entsteht jetzt nicht drin. Ich glaube aber, man wird über das diskutieren. Soll die SRG überhaupt so eine Streaming-Plattform fördern und dann noch den Anspruch an, die grösste in der Schweiz zu werden.
Ja, bei dieser Konzession ist es ja so, dass die eigentlich immer wieder verlängert wird, weil die ganze Debatte jetzt eigentlich durch die Initiative so ein bisschen rausgeschoben wird. Aber der Fakt ist, wir müssen eigentlich schon lange über die Komplementär- oder die digitalen Angebote eigentlich reden, weil alles, was SRF macht, das sage ich jetzt auch als Ex-SRFler, alles, was SRF in den Social Media macht oder auf Twitter oder eben im digitalen Raum allgemein mit der SRF News App zum Beispiel, all das ist auf sehr dünnem Eis, was Berechtigung oder Daseinsberechtigung eigentlich ausmacht. Und ich finde, da soll sich die SRF oder SRG allgemein nicht davor sträuben, die Diskussion zu führen, weil ich finde, es ist eine wichtige Diskussion. Weil da hat auch zum Beispiel eine Avenir Suisse-Studie ist zum Schluss kam, dass die Gratis-Angebote von SRF und allen anderen SRG-Angeboten den Markt erheblich verzerrt. Das heisst im Endeffekt, dass der Markt nicht funktioniert oder nicht gleich gut funktioniert. Und das halt Medien im digitalen Raum in einer Krise sind, oder? Und das hört man auch von allen Seiten. Und ich glaube, da ist es einfach höchste Eisenbahn, dass man jetzt einfach mal sagt, was ist Aufgabe von einem öffentlich-rechtlichen Sender und was ist nicht Aufgabe. Weil das, was früher war, ist, dass TV-Produktionen sehr teuer sind und auch Radioproduktionen, das ist heute einfach nicht mehr wahr. Jeder kann mit einem Handy Journalismus betreiben, kann Podcasts aufnehmen, kann Videos aufnehmen. Es ist nicht mehr so wie früher. Und wir müssen einfach die Diskussion führen. Die Streaming-Plattform, die wird die Debatte noch verstärken, glaube ich.
Ja, sie wird sie noch verstärken, weil etwas, was dazukommt, ich kann natürlich auch etwas über den Inhalt wissen. Und es ist ganz klar, sind einerseits SRG-Inhalte, auch SRG-Inhalte, die SRG in Kooperation mit jemandem gemacht hat. Sie sagen auch mit Privaten, zum Beispiel mit Sky hat man das Beispiel schon mal gehabt. Was aber ist, sie wollen sozusagen ein Exklusivrecht, Minimum für gewisse Zeit. Also für ihre Kooperationen mit Privaten heisst dann, es kommt trotzdem zuerst bei der SRG und dann beim Privaten. Also dort hast du schon eine Verzerrung. Und sie planen auch Produktionen, wo die SRG gar nicht daran beteiligt ist, einzukaufen. Also da hast du doch noch einen starken Player, der dann eben auch noch bei den anderen Produktionen wird anfangen einkaufen, die auf seine eigene Streaming-Plattform aufstellt, wo dann andere nicht mehr einkaufen können, die dort fehlen und das Angebot natürlich weniger attraktiv machen.
Ja, das muss man einfach ansprechen. Oder? Gerade wir als Online-Medium, Nebelspalter, wir können jetzt überhaupt keine Medienförderung über. Nicht, dass ich jetzt das beantragen würde, aber ich sage einfach, da ist eine riesige Ungleichbehandlung oder? SRF beruft sich ganz, ganz knapp auf so eine Stelle in der Konzession und sagt, ja, wir dürfen die Konzessionsgelder nutzen für Online-Inhalt. Aber jetzt auch andere reine Online-Zeitungen wie Republik Magazin, die kommen null über Unterstützung für ihre Online-Dienste. Und das ist einfach eine Ungleichbehandlung. Also wenn wir ja schon irgendwo öffentliches Geld in diesen Markt reinbuttern, in den Online-Medienmarkt, dann soll man es wenigstens für alle gleich machen, oder? Aber jetzt momentan kämpfen wir einfach mit ungleichen Spiessen und man kommt ohne Abo, ohne etwas extra zahlen, ein riesiges Angebot von Artikeln auf srf.ch über. Und mit dem konkurrenzieren wir als Nebelspalter. Und darum sind wir auch sehr dankbar, dass Sie sich für ein Abo beim Nebelspalter entschieden haben. Das sind wir wirklich dankbar, weil das erlaubt uns, den Journalismus zu machen, den wir möchten. Und für das sind wir einfach wirklich dankbar.
Und wie wichtig natürlich Ihr Beitrag ist, zeigt jetzt noch unser letztes Thema. Und zwar, wenn wir über einen Artikel von Alex Reichmuth diskutieren. Bei ihm geht es darum, dass Asylbewerber neu in Basel jetzt Wohnungen bekommen, aber dafür hat man zuerst ein paar happige Kündigungen müssen unterschreiben. Was sind die Details dazu?
Also das ist wirklich Realsatire, wie man es nicht könnte erfinden. Also am Ursprung steht ein neues Wohnschutzgesetz, das von linker Seite im Kanton Basel-Stadt eingeführt worden ist, wo eigentlich wollte, die steigenden Mieten ein bisschen limitieren, dass die Mieten nicht so steigen. Jetzt hat hier eine grosse Immobilie Konzern, also Immobilienfirma, die Variosef AG, hat jetzt bei ihren Wohnungen renovieren, schön neu machen und dann halt dementsprechend halt den Preis ein bisschen aufzutun, wenn man etwas renoviert, wie das auch gesagt gehört. Und hat durch das die Wohnungen freischalten, dass sie leer sind und dann die Renovierung machen. Das ist dann nicht gegangen, dann hat es eine Klage gegeben, gegen den Rausschmiss. Und überhaupt, die Mieterhöhung hätte man dann nicht machen können, weil aufgrund von dem neuen Mietschutzgesetz. Das heisst, jetzt sind 60 Wohnungen einfach leer in Basel, wo ja dringend Wohnungen braucht. Preise sind hoch, der Druck ist hoch. Wohnungen sind leer, werden nicht renoviert und jetzt hat es natürlich ein Fenster gegeben. Ah, da hat es leere Wohnungen. Dann tun wir natürlich einfach notsanieren und jetzt haben doch hier Asylbewerber Platz. Also es ist unglaublich, statt dass man eigentlich hier den freien Markt hat ein bisschen walten lassen, dass man hier schöne Wohnungen macht für Schweizer, die hier gerne wohnen würden und arbeiten. Sind es dort notmässig, haben wir jetzt hier Renovationen gemacht und jetzt sind Asylbewerber drin. Und übrigens, es hängt wieder ein Klage gegen die Variosef AG, weil man jetzt die Sanierung nicht macht. Wir haben sich dagegen entschieden, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Also es sind irgendwie 10 Klagen, die hier im Raum stehen.
Ja, es ist ja natürlich schon Irreführung, oder? Du hast die Leute, die in diesen Wohnungen gewohnt haben, dann kommt die Hiobsbotschaft Kündigung für alle. Wegen Sanieren, oder? Das ist schon mal die eine politische Bombe, oder so, Gentrifizierung, neue teure Wohnungen. Und dann kommt eben das Mietschutzgesetz in Basel, das kommt nicht zu dieser Sanierung, dann ziehen Asylbewerber ein. Und jetzt hast du die Leute, die gekündigt worden sind aus ihren Wohnungen, die eigentlich genau gleich sind, sogar noch ein bisschen notsaniert worden sind, also besser als vorher. Sie haben keine Wohnungen mehr. Man hat ihnen gesagt, man kündigt wegen Sanierung. Es gibt keine Sanierung. Es ist ein bisschen saniert worden vom Staat für die Asylbewerber. ein totales Fiasko.
Ja, und jetzt klagt man noch die Variosef an, weil sie eben nicht saniert. Also zuerst hat man sie angeklagt, weil sie rausgeschmissen worden sind.
Zum Sanieren.
Und jetzt klagt man sie an, weil sie nicht saniert, weil es sich für sie nicht lohnt, weil sie die Miete nicht entsprechend aufentun. Und da sieht man einfach, was so Regulierung, die von linker Seite vorgeschlagen wird, einfach für Folgen hat. Im Endeffekt werden einfach keine neuen Wohnungen gebaut, weil die Regulierungsflut so gross ist. Das heisst, wir haben zu wenig Wohnungen. Die Zuwanderung nimmt aber weiter zu. Wir haben mehr Leute in der Schweiz. Die Preise gehen rauf. Und dann nachher werden Schreie wieder laut nach gemeinnützigem Wohnungsbau, wo dann wieder Zulauf bekommt, wo dann den ganzen Teufelskreis noch beschleunigt. Also es ist einfach irrsinnig. Also eigentlich, was wirklich braucht, ist die Regulierung. Man muss können bauen, es muss sich lohnen zu bauen, dass man auch entsprechende Mieten einsacken kann. Das heisst ja nicht, dass dann nachher der Wucherpreis entsteht. Wir haben immer noch so einen kontrollierten Markt. Aber es müssen mehr Wohnungen gebaut werden. Wir haben einfach schlicht zu wenig Wohnungen in der Schweiz, für das, dass fast 100'000 Leute in die Schweiz kommen.
Ja, vor allem die Unzufriedenheit auch. Ich meine, das ist ja nicht der erste Fall, den wir jetzt hatten, wo es zu Kündigen gekommen ist, wo man nachher dann die Wohnräumlichkeiten genutzt hat für Asylbewerber. Und das ist etwas, was in der Gesellschaft sehr, sehr schwierig zu erklären ist, gerade in Zeiten von mangelnden günstigen Wohnungen. Vor allem, wenn man eben sehr, sehr lange drin gewohnt hat, man nachher gekündigt wird und nachher eben Asylbewerberinnen kommen. Und dann fragt man sich schon, wo bleibe ich beim Staat? Wieso bin ich nicht die unterstützt wird, sondern im Endeffekt keine Wohnung, dafür andere Wohnung. Und das ist eine sehr schwierige Situation. Es ist ein politisches Pulverfass.
Sie kommen ja zahlt über die Wohnung, oder? Ich zahle für meine Wohnung, wird gekündigt, die kommen sie gratis über. Also versteht ohne, dass das an dem entzündet. Da hat sich auch letztes Jahr, also um diese Zeit, hat es ja die Fälle von Seegräben in Zürich, wo der Nebelspalter aufgedeckt hat. Oder auch im aargauischen Windisch ist es zu einem Fall gekommen. Also da muss man wirklich aufpassen. Also die Bevölkerung lässt nicht mehr viel mehr zu, was den Bereich Asyl eigentlich betrifft. Und was wir schon ansagen, morgen gibt es eine neue Volksinitiative von der SVP, die genau das Asylchaos eigentlich angehen will. Da werden Unterschriften gesammelt. Da werden wir morgen sicher noch mehr erfahren, um was es genau geht. Aber ich denke, das wird ein Thema bleiben.
Ja, das ist es. Ich schaue auf die Tour von Bern einfach am 27. Mai am Mikrofon von Janik Güttinger und Camilotte. Und wir hören uns natürlich morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Und bevor Sie abschalten, tun Sie nicht vergessen, uns hoch zu bewerten, tun Sie Ihren Freunden von uns erzählen, tun Sie uns weiterempfehlen. Und dann wünschen wir Ihnen einen schönen Feierabend.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.